Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Messers Schneide. Mein Name ist Julia Riemenschneider und frisch gefrühstückt sitzt mir gegenüber
Felix Frühstück. Felix Riemenschneider, hallo.
Frisch gefrühstückt. Ich glaube, man kann es gar nicht unbedingt so sagen. Wie ihr es hört, ich bin auch noch ein bisschen mitgenommen von der letzten Woche. Ich war ein bisschen doll erkältet. Deswegen entschuldigt meine doch noch leicht nasale Stimme. Vielleicht holst du den einen oder anderen aber auch ab. Wer weiß.
Noch tieferen Sound als sonst.
So sieht's aus.
Aber ich versuche dir da heute in der Folge den Rücken freizuhalten.
Das wäre super. Wir sind beide Ärzte aus Leidenschaft, aber es gibt natürlich wie immer einiges, über das wir heute reden wollen. Trotz Krankheit, trotz Postdienststatus von Felix. Wir haben eine schöne Folge für euch vorbereitet, aber bevor wir einsteigen, kommen wir erst nochmal zum Feedback zu unserer letzten Folge, wo wir über Überdiagnostik gesprochen hatten. Und wir sind unter anderem auch auf das Hautkrebs-Screening eingegangen und hatten in der Folge auch erzählt, dass es eigentlich in internationalen Meta-Analysen keine steigende Letalität an Hautkrebsfällen gibt. Jetzt kam tatsächlich, letzte Woche hatten wir mehrere Posts dazu gesehen, auch bei der Tagesschau oder NTV neue Zahlen raus. Und da ging es nämlich um die Zahl der Hautkrebsfälle, die sich zum einen verdoppelt hat und dass auch immer mehr Menschen an Hautkrebs sterben. Da gab es eine Statistik vom Statistischen Bundesamt, wo tatsächlich diese Zahlen beschrieben wurden. Wir hatten auch nochmal einen kleinen Post gemacht bei Instagram, wo man das Ganze im Kontext betrachtet und ja, leider feststellen muss, dass vor allem aber auch die ältere Bevölkerung eben an malignem Melanom verstorben ist. So viel dazu.
Dann schauen wir als nächstes mal in unseren beliebten Newsblock und dieses Mal etwas internationaler sind wir unterwegs. Es warten ja wahrscheinlich viele von euch auch noch auf unsere Corona-Aufarbeitungsfolge und auch international wird es noch aufgearbeitet und jetzt gibt es einen neuen Beschluss, der von mehr als 190 Mitgliedstaaten der WHO ratifiziert wurde, wo ein internationales bzw. globales Pandemieabkommen jetzt am 20.05. beschlossen wurde. Am Ende des Tages geht es darum, Leitplanken zu Themen wie Prävention, Lieferketten, Technologietransfer sowie Forschung und Entwicklung festzuhalten, die dann auch in nationales Recht im Verlauf umgesetzt werden sollen. Hier sollen die Länder beispielsweise ihre Gesundheitssysteme und die Überwachung des Tierreichs stärken, wo ja solche Pandemien häufig entspringen, sodass halt Krankheitsausbrüche schnell entdeckt werden können und möglichst im Keim dann auch wieder erstickt werden können. Am Ende sollen natürlich auch alle Länder Sachen vorhalten wie Schutzmaterial, Medikamente und Impfstoffe, damit dann am Ende, auch wenn es zu dem Ausbruch kommen sollte, dann schnell gehandelt werden kann. Das Gesundheitspersonal soll weltweit da zuerst versorgt werden und Pharmafirmen sollen ihr Know-how teilen, damit auch Länder Medikamente und Impfstoffe produzieren können, die das vielleicht, wo das Know-how halt nicht vorhanden ist. Ein weiteres neues System, was dann implementiert werden soll, beziehungsweise was sicherstellen soll, dass wissenschaftliche Informationen über Erreger geteilt werden können, ist das sogenannte Pathogen Access and Benefit Sharing System, kurz PAPS, nicht zu verwechseln mit dem Papst. Das soll halt auch dienen, wie gesagt, dass einfach die Informationen schnell geteilt werden können, Impfstoffe produziert werden können und auch ärmere Länder dann fair versorgt werden können. Kritik gibt es allerdings auch an der ganzen Sache und zwar habe ich da einen Podcast im Deutschlandfunk zugehört, wo es auch darum ging, dass es erstmal Jahre dauern wird, um diese Maßnahmen in nationales Recht umzusetzen und dass insbesondere Deutschland jetzt aus den letzten Pandemiegeschehen noch nicht sehr viel gelernt hat und zum Beispiel wir immer wieder oder jetzt auch wieder schon die gleichen Abhängigkeitsverhältnisse zu China haben, insbesondere in Bezug auf die Maskenproduktion, wo man ja gesagt hat, ja, wir wollen das jetzt alles selbstständig machen und dass wir das nächste Mal besser gewappnet sind. Aber ich sehe mich da schon bei der nächsten Pandemie wieder mit so vorzüglichen Masken rumlaufen, wenn am Anfang erstmal die Situation knapp ist. Aber prinzipiell positive News, USA ist nicht beteiligt, die sind ja leider raus aus der WHO, was natürlich das Ganze auch nochmal schwächt, aber prinzipiell natürlich ein positives Signal.
Werden wir ja sehen, wer dann bei der nächsten Pandemie den kürzeren zieht, ne?
Genau.
So
wer dann wieder chronisch krank wird.
Genau. So viel zu den aktuellen News und dann tauchen wir auch schon ein in unsere heutige Folge. Wir schwenken heute mal rüber ins Nachbarland, nämlich die Schweiz. Und haben uns schon länger diese Folge auf die Agenda gepackt, weil wir uns doch gefragt haben, viele Freunde oder bekannte Ärzte und Ärztinnen wandern ja doch immer mal wieder über die Grenze hinaus aus und man hat so den Eindruck, die sind einfach ein bisschen glücklicher in ihrem Job und zufriedener und da haben wir uns gedacht, okay, wir müssen uns dieses Gesundheitssystem mal genauer anschauen, weil irgendeinen Grund muss es ja geben, dass es da für die Ärzte zumindest ein Ticken besser läuft. Und deswegen tauchen wir heute einmal ein in das Gesundheitssystem der Schweiz. Wir fangen einmal an, vielleicht mit einer Schlagzeile, die dann doch in ähnlicher Weise immer wieder aufploppt. Das Schweizer Gesundheitswesen gehört im internationalen Vergleich zu den qualitativ hochwertigsten, jedoch auch zu den teuersten Systemen. Die Kosten für die Gesundheitsversorgung liegen in der Schweiz 70% über dem EU-Durchschnitt. Die Qualität der Leistung ist in manchen Kategorien überdurchschnittlich. Klingt eigentlich erstmal ganz gut und irgendwie auch ein bisschen ähnlich eigentlich zu dem, was man über Deutschland immer, sag ich mal, hört, dass es sehr, sehr teuer ist. Anscheinend funktioniert es auch und ist effizient. Wenn man sich die Kosten genauer anguckt, dann sieht man, dass die Gesundheitsausgaben in der Schweiz 2021 sich insgesamt auf 86,3 Milliarden Franken beliefen. Kann man jetzt, glaube ich, wenig mit anfangen, weil man jetzt ja auch wieder umrechnen müsste vom Euro in Franken. Wenn man jetzt das Bruttoinlandsprodukt vergleicht, entspricht das 11,8%. Und da sieht man auch im Vergleich zu früheren Zahlen, zum Beispiel 2007 noch, war es nur bei 9,3% des Bruttoinlandsprodukts gewesen. Also man sieht schon steigende Kosten auch in diesem Land. Und im internationalen Vergleich auch einfach eins der höchsten Gesundheitsausgaben pro Kopf. Liegt immer noch hinter Deutschland und auch den USA. Aber scheint ja auch was Gutes zu haben. Die steigenden Kosten erklären sich meistens auch hier durch den demografischen Wandel, eine ältere und kränkere Bevölkerung und auch tatsächlich steigende Leistungsansprüche von letztendlich jedem. Aber jetzt ist ja natürlich die Frage, wie sieht es denn eigentlich konkret auf der anderen Seite des Bodensees aus, Felix?
Wer das nochmal umrechnen will mit den Franken, ich habe es gerade nachgeguckt, 1 Euro sind 94 Mini-Franken. Also ich weiß nicht, wie die kleinere, Rappen, glaube ich, Rappen.
War noch nie in der
Schweiz. Also sagen wir 94 Rappen.
Okay.
So, genau. Also wir gucken nochmal über den Bodensee und schauen uns dann erstmal in Bezug auf die Versicherung die Unterschiede an und die sind beträchtlich, würde ich sagen. Und zwar gibt es in der Schweiz eine sogenannte obligatorische Krankenpflegeversicherung, kurz OKP. Und die ist für alle erstmal in dem Sinne gleich. Also es gibt keine Zweiklassengesellschaft mit privater und gesetzlicher Krankenversicherung. Und die obligatorische Krankenpflegeversicherung OKP gibt es insgesamt 50 Stück in der Schweiz und die sind alle vom Bund anerkannt und müssen ausnahmslos alle Versicherten in diese Grundversicherung, in der Grundversicherung übernehmen und die da auch gleich behandeln. Das betrifft zum Beispiel die Aufnahme überhaupt in die Versicherung, die freie Wahl der Versicherungsform, auf die gehen wir gleich noch ein bisschen ein, und die Vergütung der Leistung, also das, was am Ende des Tages bezahlt wird, das ist immer gleich. Die Höhe der monatlichen Prämie ist abhängig vom Wohnort, vom Alter und von der gewählten Höhe der jährlichen Franchise. Also es schreibt sich Franchise, spricht sich aber Franchise aus. Was das ist, erzählt uns nachher, Spoiler Alert, unter anderem noch unser Interviewpartner etwas genauer. Schon mal vorab, ich bin großer Fan. Und zusätzlich zu der Grundversicherung können dann die Versicherten noch fakultative Zusatzversicherungen abschließen. Unterschied zu Deutschland, wie gesagt, wir haben in Deutschland ein zweigliedriges System mit GKV und PKV. In Deutschland hat die, was ein Unterschied ist, in Deutschland hat die GKV kein Äquivalenzprinzip, das heißt, der Beitrag ist abhängig vom Einkommen und in der Schweiz kannst du ja quasi deine Versicherung auswählen, was das halt kostet. Aber beide Systeme in Deutschland und der Schweiz verfolgen das Solidaritätsprinzip. Die Vergütung ist in verschiedenen Sektoren, also für das, was bezahlt wird und wer dann am Ende die Rechnung bezahlen muss, aktuell noch sehr unterschiedlich, soll aber reformiert werden, da gehen wir auch später noch drauf ein. Im ambulanten Setting ist es so vereinfacht gesagt, tragen hier die Krankenversicherer derzeit zu 100% die Nettokosten. Das heißt, wenn man ambulant zum Arzt geht oder eine ambulante Operation hat, wird das quasi vom Versicherer bezahlt. Stationär ist es ein bisschen anders. Hier ist es so, dass bei der Behandlung in einem kantonseitig ausgewiesenen Listenspital, also quasi in einem öffentlichen Krankenhaus, sage ich jetzt mal, die OKP bis dato 45% der anfallenden Kosten bezahlt und die Wohnkantone, also quasi das Bundesland, 55% bezahlen müssen. Der Verteilerschlüssel kann hier variieren. Die Versicherten berappen, hier ist es Rappen wieder, zusätzlich 15 Franken pro Tag jeweils oder pro Tag während ihres Aufenthaltes, ausgenommen Kinder und Personen unter 25. Was ich prinzipiell auch erstmal gut finde. Bei Pflegeleistungen ist es so, dass hier die OKP laut dem Bundesamt für Gesundheit rund 54% der Nettokosten zahlt und die Kantone hier auch den Rest wieder zahlen. Also da ist ein bisschen umgekehrt im Vergleich zur zu den stationären Leistungen. Allgemein, was man noch ganz kurz dazu sagen kann, ist für diese Zusatzleistungen, darunter fällt zum Beispiel sowas wie die Zahnversicherung in der Schweiz, also es ist quasi freiwillig, und dann auch sowas wie, wenn du was zur alternativmedizinischen Behandlung dazu gezahlt bekommen möchtest, das ist dann auch nochmal on top.
Ja, also man merkt schon generell, dass auch in der Schweiz das Gesundheitssystem bzw. diese Gesundheitsversorgung eben wie in Deutschland eine föderalistische Prägung hat. Und das sieht man auch in der Praxis- und Krankenhauslandschaft in diesem Land. Die ist nämlich schon etwas abhängig davon, wo man letztendlich wohnt und in welchem Kanton. Und generell kann man aber sagen, es gibt schon eine relativ hohe Betreuungsdichte in diesem Land. Ein Arzt in der Schweiz behandelt im Schnitt 230 Patienten. Und im Vergleich zu den anderen Gruppen, also anderen europäischen Ländern, sind das eigentlich 11% mehr. Man muss aber auch sagen, dass die Arztbesuche pro Patienten der Schweiz geringer sind, ne, mit ungefähr 4,3 Kontakten pro Jahr, was 30% geringeren Umfang ausmacht in den Vergleichsgruppen, die ungefähr auf 6 Arztbesuche pro Jahr kommen pro Patient. Ne? Und da ist natürlich so ein bisschen die Überlegung, woran liegt das? Ne? Zum einen könnte man sich vorstellen, dass das an dieser Franchise liegen könnte, ne? Wenn man eben weiß, man muss halt für gewisse Dinge auch erstmal eine eigene Geldleistung erbringen, hält es vielleicht den einen oder anderen dafür davon ab, könnte man sich vorstellen. Auf der anderen Seite geht man davon aus, dass dort die Telemedizin einfach schon ein bisschen besser geworden ist und oder besser etabliert ist und das den persönlichen Kontakt unter Umständen vorbeugt. Dann, wenn man sich die Krankenhausbetten anguckt, das ist ja eine Zahl, die man immer gerne zum Vergleich nimmt, seit Corona vor allem, sieht man auch, dass es in den Spitalen in der Schweiz ungefähr 4,6 Betten pro 1.000 Einwohner gibt. Und das ist knapp oberhalb dem Niveau in den Vergleichsgruppen. Da liegt es ungefähr bei 4,5 Betten. Also ich würde schon sagen, es ist eher gleich. Ja. Genau. Und man hat etwas weniger Entlassungen pro 1.000 Einwohner im Jahr. Das sind ungefähr 170 aus dem stationären Setting. Im Vergleich sind es 177. Hält sich aber eigentlich auch im Großen und Ganzen die Waage, ne?
Also springt einen jetzt nicht an, der Unterschied.
Nee, also da ist die Versorgung eigentlich schon ähnlich wie im internationalen europäischen Vergleich.
Was auf jeden Fall noch auffällt, ist, dass es in der Schweiz auch Anzeichen für nicht medizinische oder nicht notwendige medizinische Behandlung gibt, also Überbehandlung, was wir auch das letzte Mal kurz angesprochen haben. So ist es beispielsweise die Menge bestimmter, häufig teurer Operationen. Das sind natürlich immer die Ortho-Sachen, also schäme ich mich ja im Endeffekt immer selbst, die im internationalen Vergleich verhältnismäßig hoch liegen. Trotz einer günstigeren Altersstruktur und einer auch nicht so hohen Chronikerrate im europäischen Durchschnitt ist die Schweiz nämlich mit rund einem Drittel mehr Operationen als in der Vergleichsgruppe Spitzenreiter, was die Kniegelenksersätze, also Knieprothesen anbelangt, und wird nur von Österreich in der Zahl der durchgeführten Bandscheibenoperationen überholt. Also da sind sie auf jeden Fall vorne mit dabei. Was die Eingriffe anbelangt, die Zahl der Eingriffe pro 100.000 Einwohner steigt bei beiden Operationen deutlich mehr als in der Vergleichsgruppe an. In der Schweiz ist die Zahl der Knie-OPs von 2014 auf 2018 um rund 17% gestiegen, in der Vergleichsgruppe lediglich um 11%. Mögliche Begründung für die Überbehandlung liegt zum einen am Vergütungsmodell natürlich, dass die zum anderen an der Mindestanzahl an Operationen, die jährlich erreicht werden müssen, um so einen Eingriff anbieten zu können in der Schweiz. Das heißt, du bist quasi verpflichtet, auch das zu machen, egal ob du Patienten hast, die das brauchen oder nicht, weil du sonst die Zulassung dafür verlierst.
Kommen wir gleich aber auch mal drauf zu sprechen. Ja.
Wir sind ja auch technisch sehr versiert, deswegen wollen wir uns jetzt nochmal anschauen, wie digital die Schweiz mittlerweile ist. Und zwar ist es so, dass auch in der die Schweiz natürlich vor großen Digitalisierungsproblemen steht, beziehungsweise stand aufgrund der föderalistischen Strukturen, die wir natürlich da vorfinden. Deswegen erfolgte in der Vergangenheit hier die Etablierung einer zentral gesteuerten Digitalisierung. Wie wurde die Schweiz also digital? Hier gibt es die sogenannte nationale E-Health-Strategie der Schweiz, die erstmals 2007 erlassen wurde und 2018 durch die Verabschiedung der E-Health-Strategie Schweiz 2.0 abgelöst wurde. Unter anderem eingebettet ist dann in ein Bundesgesetz das sogenannte elektronische Patientendossier, kurz EPDG, also die Patientenakte, sage ich mal, die elektronische EPA in Deutschland. Die ist seit 2017 in Kraft und wurde dann auch verpflichtend eingeführt. Und da mussten Krankenhäuser und Pflegeheime bis 2020 bzw. 2022 auch auf diese elektronische Patientendossier umstellen. Also das gab einfach einen Zwang und dadurch ist der Hebel auch gut und dann wird sowas natürlich auch umgesetzt. Da gibt es noch einen Artikel von 2018, der dann auch mal geguckt hat, wie es beim Digital Health Index, wie da die Schweiz abschneidet. Und zwar landete sie damals noch auf den eher hinteren Rängen. Da ist allerdings halt auch diese Implementierung gewisser medizinischer Gesundheitsdienste noch nicht erfolgt gewesen, wie das EPD oder die E-Rezepte. Also das heißt, es ist nicht ganz aktuell. Trotzdem haben die damals schon sehr gut abgeschnitten, was die Networked Readiness anbelangt. Und das heißt, es existierten einfach damals schon sehr gute politische und technische Voraussetzungen, um die Möglichkeiten des um die Möglichkeiten der digitalen Transformation im Gesundheitswesen auch nutzen zu können. Also das heißt, wir hatten trotzdem damals schon einfach gute Voraussetzungen, um so eine Transformation zu schaffen. Und wie gesagt, es gibt jetzt leider dazu, haben wir nichts Aktuelles gefunden, aber es wird auf jeden Fall besser geworden sein und das wird uns auch unser Interviewpartner heute nochmal in seinem Bereich zumindest kurz anschneiden. Deutschland schneidet da natürlich nochmal deutlich schlechter ab als die Schweiz. Falls sich jemand gefragt hat, ob wir besser waren 2018.
Aber es klang auch gerade schon alles so ein bisschen ähnlich. Ne? Es war wie so ein Déjà-vu mit diesem Patientendossier.
Nur, dass halt vor 10 Jahren fast war.
So ist es. Naja gut, aber lässt ja hoffen. Was man an den Strukturen sehen kann, ist auf jeden Fall auch die Qualität. Und wie eingangs schon erwähnt, wurde ja beschrieben, dass die Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern in vielen Kategorien besser abschneidet. Und da gibt es nämlich den sogenannten Euro Health Consumer Index, wo man eben auch Patienten befragt oder an Krankenhausstatistiken schaut, wie gut ist denn das Outcome, Pharmakotherapie, Mortalitätsraten, Geburtenraten. Und da hatte ich eine Studie gefunden von 2018, wo genau das nochmal belegt wurde, vor allem in der pharmazeutischen Versorgung, im Zugang, also was auch Wartezeiten betrifft. Und den Outcomes schneidet die Schweiz teilweise wirklich deutlich besser ab, muss man sagen. Also gerade was die Wartezeiten betrifft, ne, ist es deutlich besser. Ein bisschen schlechter oder durchschnittlich würde ich sagen, genau, sind die Themenfelder Prävention, Patientenrechte und Information und auch der Umfang von Reichweite bestimmter Versorgung gelegen, was zum Beispiel sowas wie das Angebot von Dialysen betrifft. Das ist nicht so gut in der Schweiz, aber gut, ist auch sehr speziell, muss man sagen.
Ja.
Wie ist die Schweiz dorthin gekommen, wo sie heute steht? Letztendlich gab es auch dort schon eine Krankenhausreform, die vor einigen Jahren durchgeführt wurde, die sogenannte Spitalleistungsgruppensystematik. Sieht Leistungsgruppen vor mit jeweils fest vorgegebenen Anforderungen zu Strukturen und Qualitätsvorgaben oder Mindestfallzahlen. Das war ja das, was der Felix gerade meinte. Man hat auch dort, ähnlich wie es jetzt ja Mitte des Jahres eintreten soll in Deutschland, festgelegt, welche Krankenhäuser bekommen welche Leistungsgruppe und müssen dann eben bestimmte Anzahlen auch von Versorgungen vorhalten, wie Operationen, um dann eben dieser Leistungsgruppe auch zu bleiben. Und das Beispiel, was wir heute einmal anbringen wollen, ist zum Beispiel der Kanton Zürich. Der Kanton oder das Kanton? Naja, ist auch egal. Der hätte ich auch gesagt. Wo zwischen 2009 und 2012 eben diese Leistungsgruppen eingeführt worden sind. Und dort hatte man primär in den Kriterien Qualität und Wirtschaftlichkeit eine neue Orientierungsstruktur geschaffen, was dann dazu führte, dass tatsächlich dadurch, dass halt natürlich auch dort gewisse Abteilungen dann in gewissen Krankenhäusern vorbehalten wurden oder nicht, dazu geführt hat, dass zum Beispiel Fachärzte sich neue Anstellungen suchen mussten, was eher auf der Negativseite liegt. Und man muss auch sagen, es hat dann natürlich Auswirkungen auf die ärztliche Weiterbildung, weil auch da, wenn man sich überlegt, es gibt einen operativen Leistungskatalog, der erfüllt werden muss, wurde unter Umständen nicht mehr das volle Angebot für diesen Leistungskatalog an dem einen oder anderen Spital erfüllt. Auf der anderen Seite hat man gemeint, na gut, man hat eine viel bessere, ja, wie gesagt, wirtschaftliche und qualitative Verbesserung erbracht in den einzelnen Krankenhäusern. Und wovor man natürlich immer Angst hat, ist, dass dann das mit einem erheblichen bürokratischen Aufwand verbunden ist. Da hatten aber Ärzte, die betroffen sind, aber halt in den Strukturen arbeiten, gesagt, dass das nicht der Fall ist und dass es halt nur kleinere Klicks wären, womit man eben dann Leistungen erfasst, damit man eben das für diese Leistungsgruppenerfassung dann vorhalten kann. Ne? Also da scheint sich das auf jeden Fall ganz gut ausgegangen zu sein mit den Leistungsgruppen. Mal gucken, wie das dann bei uns dementsprechend jetzt im laufenden Jahr erfolgen wird. Ne? Was man aber auch sagen muss, ein kleiner Unterschied nochmal im Vergleich zu dem, wie die Leistungsgruppen ja bei uns erfasst werden. Wir gucken ja eher in die Vergangenheit und sagen, okay, anhand von den DRGs, die jetzt erfasst worden sind vor 2 Jahren, haben wir gesehen, an dem Krankenhaus wurde das und das gemacht. Deswegen kriegst du das und das, die und die Leistungsgruppe. Hier hat man eher nochmal in die Zukunft geschaut und auch eine Bedarfsprognose erstellt und gesagt, naja, okay, wie entwickeln sich denn die Strukturen so in den nächsten Jahren, gerade im Hinblick auch auf die älter werdende Bevölkerung, epidemiologische oder auch ökonomische Einflussfaktoren, die vielleicht dann ja im einen oder anderen Kanton eine Rolle spielen und hat dorthin gehend halt auch nochmal die medizinisch-technische Entwicklung zum Beispiel etwas vorangetrieben oder mehr unterstützt, um eben eine flächendeckende Versorgung zu garantieren.
Was uns jetzt natürlich aber nochmal interessiert, nachdem wir uns die Rahmenbedingungen ein bisschen angeschaut haben, ist, was sind die Motivationsfaktoren, warum man als Arzt oder Ärztin in die Schweiz geht? Bevor wir unseren Interviewgast begrüßen wollen, gucken wir uns das nochmal an. Und zwar gibt es mittlerweile auch verschiedene Agenturen in Deutschland, die Jobs in die Schweiz für Ärztinnen und Ärzte vermitteln. Eine davon zum Beispiel der sogenannte Ärztemarkt. Hier werden folgende Vorteile auf der Homepage genannt, was daran Positives in der Schweiz zu arbeiten, einmal ein attraktives Gehalt, das heißt die Löhne liegen einfach im Vergleich zu Deutschland etwas höher. Nur mal als so Hausnummer, als Assistenzarzt oder Assistenzärztin verdient man im Schnitt zwischen 100.000 und 125.000 Schweizer Franken jährlich, also ein bisschen mehr noch in Euro umgerechnet, also so 105.000 bis 130.000 Euro, sage ich mal, während Fachärzte dann schon bis zu 200.000 Franken verdienen. Wir wissen natürlich auch, dass die Lebenshaltungskosten ein bisschen höher sind, aber trotzdem ist der Verdienst ja schon deutlich höher. Außerdem wirbt die Schweiz halt mit besseren Arbeitsbedingungen. Das kann uns auch gleich unser Gast nochmal erläutern. Und zwar weniger Überstunden bzw. eine geregelte Wochenarbeitszeit und damit und eine bessere Ausstattung der Kliniken sind weitere Pluspunkte, die man auf der Habenseite wähnt. Internationaler Vergleich, da schneidet die Schweiz ja auch sehr gut ab, wie wir wissen, und bietet auch auf der gleichen Seite noch exzellente Weiterbildungsmöglichkeiten für Fachärzte und halt eine international anerkannte medizinische Ausbildung. Bei den Arbeitszeiten ist eine 42-Stunden-Woche üblich, wobei Überstunden in der Regel durch Freizeit ausgeglichen werden, was wohl auch klappt. Und das Schweizer Arbeitsgesetz bestimmt auch eine Höchstarbeitszeit, ist ja in Deutschland immer noch sehr schwammig, muss man leider sagen. Da ist ja manchmal hier Opt-out da, dann wird mit Bereitschaftsdiensten so und so rumgemauschelt, dann ist man wieder ganz schnell bei auf einmal 60 Stunden. In der Schweiz ist das gedeckelt für Assistenz und Oberärzte für 50 Stunden pro Woche. Außerdem soll es wohl flachere Hierarchien geben als in Deutschland. Da wird anscheinend nicht mehr so viel gesiezt, sondern geduzt zwischen Fachoberärzten und Assistenzärzten.
So, dann haben wir jetzt ja schon mal von außen betrachtet einiges über die Schweiz erfahren. Und da würde ich sagen, an der Stelle schauen wir einmal, wie es innen wirklich aussieht. Wir begrüßen heute Adrian, einen langjährigen Freund von Felix aus dem Studium. Haben wir auch, glaube ich, schon mal begrüßt oder gegrüßt, besser gesagt, hier im Podcast. Und der arbeitet seit längerem in der Schweiz, das kann er uns aber am besten einfach mal selber erzählen.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast, lieber Adrian, langjähriger Wegbegleiter, ehemaliger Kommilitone von mir und heute bei uns im Podcast zu Gast als, ich sag mal in Anführungszeichen, Schweiz-Experte. Du hast jetzt ja ungefähr 2 Jahre in der Schweiz gearbeitet, genau, wenn ich das richtig sehe. Und kannst dich erstmal ein bisschen vorstellen, in was für einer Funktion, und dann schnacken wir mal ein bisschen über die Schweiz, würde ich sagen.
Ja, also ja, danke für die Einladung, Felix. Freut mich jetzt auch mal, dass ich dabei sein darf. Und kurz zu mir. Also ich bin Adrian, bin 32 und ich bin Facharzt für Radiologie und habe angefangen an der Charité damals in Berlin. War da knapp 3,5 Jahre und bin jetzt seit Februar 23 in der Schweiz, in Zürich, am Uniklinikum Balgrist. Das ist eine orthopädische Klinik, die sich auch viel mit Wirbelsäuleneingriffen zum Beispiel beschäftigt. Und in dieser Klinik gibt es eine radiologische Abteilung, wo ich als Fellow gearbeitet habe bis vor kurzem. Und der Schwerpunkt da ist dann natürlich auch die muskuloskeletale Bildgebung, also viel MRT der Lendenwirbelsäule, viele Gelenkuntersuchungen, aber auch Schmerzbehandlungen, die wir da durchführen. Und genau. Das ist jetzt sozusagen der derzeitige Weg, den ich hier beschritten habe. Und dann geht es jetzt demnächst nochmal ins Ausland für ein Postdoc, ja.
Ja, da kannst du dann, in einem Jahr können wir dann die nächste Folge für den Podcast vielleicht.
Genau.
So, dann sag doch mal, was sind denn so die deutlichsten Unterschiede, die dir jetzt im Alltag in den letzten Jahren aufgefallen sind zwischen dem deutschen und dem schweizerischen Gesundheitssystem?
Mhm. Also es ist ja so, dass in der Schweiz, dass du deine Krankenversicherung selber zahlst. Also das ist nicht so, ja, dass wie in Deutschland das sozusagen vom Gehalt abgezogen wird. Da wird es ja zum Teil, glaube ich, vom Arbeitgeber, ja, auch noch mitbezahlt.
50-50.
Und so. Genau. Und in der Schweiz zahlst du das eben selber. Und es gibt nicht, das ist nicht so getrennt nach Privatversicherung und gesetzlicher Versicherung, sondern du kannst dir wie, du hast so diese Basisversicherung, die Grundversicherung, und dann kannst du dir noch zusätzliche Module sozusagen drauf kaufen, also sogenannte Zusatzversicherung, wo, ja, du dann einige Sachen wie zum Beispiel Zähne oder Brillen oder andere Sachen dann besser versichert hast. Was ich eigentlich gut finde, weil jeder dann sozusagen frei für sich entscheiden kann, wie viel Geld er dafür ausgeben will. Es ist so, dass du bei der Grundversicherung auch eine sogenannte Franchise hast. Das heißt, das geht dann von 0 Franken bis 2500 Franken in aller, ja, Regel. Und es ist dann so, dass wenn du halt eine hohe Franchise hast, also 2500 Franken, zahlst du dann entsprechend weniger Versicherung. Und wenn du 0 Franken hast, zahlst du dann sozusagen mehr. Und im Endeffekt kann dann jeder halt sozusagen für sich gucken, was am besten passt. Du kannst es ja dann sozusagen durchrechnen, mehr oder weniger, wie viel Krankheitskosten du haben wirst wahrscheinlich das Jahr oder wie viele Untersuchungen du wahrscheinlich haben wirst und dann kannst du jedes Jahr deine Franchise wieder sozusagen neu daran anpassen. Ne? Also Leute, die zum Beispiel Diabetes haben oder irgendeine Erkrankung, sage ich jetzt mal, die regelmäßiger zum Arzt müssen, die werden eher eine niedrige Franchise nehmen und jetzt jemand, der eher jung und gesund ist und keine Vorerkrankung hat, der wird wahrscheinlich dann eine hohe Franchise nehmen, weil er dann eh nicht so viel zum Arzt gehen wird. Ne? Und dann musst du aber die Kosten, bis sozusagen die Franchise erreicht ist, musst du ja selber tragen dann. Ne?
Bisschen wie beim Auto.
Genau.
Ja. Wenn du ein neues Auto hast, nimmst du keine Selbstbeteiligung und willst, dass alles bezahlt wird. Und wenn du ein altes Auto hast, hast du vielleicht eine höhere Selbstbeteiligung.
Ja. Voll. Ja, und im Endeffekt finde ich das eigentlich ganz cool, weil alle werden sozusagen gleich behandelt, sage ich jetzt mal. Also es gibt jetzt nicht diesen Bonus, von dem man vielleicht mal gehört hat, dass es ja, dass Privatpatienten vielleicht schneller einen Termin bekommen oder sowas, was dann so die landläufige Meinung ist, so gesagt, sondern jeder ist sozusagen, kriegt gleich schnell einen Termin. Und insgesamt muss man auch sagen, hatte ich das Gefühl, dass wenn man mal einen Termin beim Facharzt auch braucht, dass es sehr, sehr schnell geht. Also es gibt nicht diese monatelangen Wartezeiten oder sowas, sondern es geht in aller Regel sehr, sehr schnell, was ich gut finde,
ja. Und was ist dir noch so im persönlichen Alltag aufgefallen? Also, oder sagst du da, für dich als Radiologe gibt es jetzt keinen richtigen krassen Unterschied? Gerade in Deutschland soll ja immer alles entbürokratisiert werden, soll ja immer weniger Dokumentationsaufwand geben, egal ob für Pflege oder Ärzte. Ja. Und keine Ahnung, ist in der Schweiz vielleicht weniger oder müsst ihr weniger streng vielleicht die Aufklärung dokumentieren für irgendwelche Untersuchungen
Vielleicht
auch kein Unterschied.
Aha, ja. Ich würde schon sagen, dass es so ein bisschen lockerer ist als in Deutschland sozusagen. Also wie gesagt, in der Radiologie kann ich es jetzt nur aus der Perspektive beurteilen. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Aufklärung für MRT-Untersuchungen oder für CT-Untersuchungen machen ganz häufig bei uns die RFPs, also die Radiologie-Fachpersonen, MTRAs heißt das in Deutschland. Und das fällt schon deutlich auf, dass es da deutlich weniger administrativen Aufwand gibt als in Deutschland. In Deutschland ist die Aufklärung ja ärztliche Aufgabe so gesehen, ne? Für viele, für Kontrastmitteluntersuchungen. Und da wird es dann zum Teil auch anders gehandhabt und dass du sozusagen weniger Aufwand dort hast. Ja. Also insgesamt habe ich das Gefühl, man kann sich ein bisschen mehr auf ärztliche Aufgaben konzentrieren. Auch zum Beispiel das Legen einer Braunüle oder sowas. Das machen die RFPs alles. Ja. Also das machen wir zum Beispiel nicht, wenn Kontrastmittel verabreicht wird.
Ist ja eigentlich sogar eine Aufwertung dann auch des Berufs der MTRA, sag ich mal, was in Deutschland ja immer so ein bisschen auch gefordert wird, dass man die Berufe ein bisschen aufwertet. Und dadurch natürlich auf der anderen Seite auch den ärztlichen Dienst entlastet.
Genau.
Ist ja dann schon, sag ich mal, vielleicht einen Schritt in Anführungszeichen voraus.
Genau, also die Kernaufgabe von Radiologen ist ja hauptsächlich die Bildbefundung sozusagen. Und das ist schon so, dass es meiner Erfahrung nach deutlich effizienter abgelaufen ist jetzt in den Jahren, wo ich da jetzt gearbeitet habe, dass es deutlich so ein bisschen so gestreamlined ist, mehr oder weniger, sondern dass man sich weniger mit so diesen unnötigen Telefonaten auch aufhält, sage ich jetzt mal, und eher sich sozusagen seiner Hauptaufgabe dann widmen kann. Ja.
Also einfach weniger Störgeräusche.
Genau.
Wirkt sich das auch auf die Arbeitszufriedenheit aus in der Schweiz? Weil ich meine, du wirst ja auch schon, du hast Kollegen in Deutschland kennengelernt, Kollegen in der Schweiz, die haben sich wahrscheinlich alle ein bisschen aufgeregt, weil jeder immer sagt, wie viel er arbeiten muss, aber würdest du sagen, da gibt es einen Unterschied zwischen Deutschland und Schweiz?
Generell, also jetzt kann ich immer nur so von der persönlichen Erfahrung aus einer Abteilung sprechen. Ne? Das ist eine relativ kleine Abteilung, in der ich gearbeitet habe. Und da war die Zufriedenheit schon, glaube ich, höher als an der Charité, wo ich vorher war. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es jetzt unbedingt sehr schlecht war. Das ist jetzt auch, jeder hat ja seine Gründe sozusagen, warum man mit der einen oder anderen Sache vielleicht ein bisschen mehr zufrieden oder ein bisschen weniger zufrieden ist. Aber ich glaube, so die Grundstimmung ist schon gut gewesen bei uns jetzt am Walgris, ne? Das hängt natürlich auch total mit der Größe vom Team zusammen und so. Klar. An der Charité war es natürlich ein sehr großes Team und so. Und da war das jetzt etwas kleiner und ein bisschen familiäreres Umfeld. Aber ich würde sagen, dass es da eine gute Zufriedenheit gab. Doch die Arbeitsbelastung selber ist anders, würde ich sagen, als in Deutschland. Also es ist so, dass es 50-Stunden-Verträge gibt. Oder da gab es einen 50-Stunden-Vertrag bei uns, genau. Und es ist schon so, dass man immer recht intensiv beschäftigt ist. Also man hatte jetzt nicht so die Phasen, wo es stundenlang Leerlauf gab oder sowas, sondern man muss in dieser Zeit dann auch schon arbeiten. Aber man macht halt keine Überstunden. Also jetzt in der Zeit sozusagen, die veranschlagt ist, in diesen 50 Stunden schaffst du deine Arbeit auch sehr gut oder du wirst sogar vielleicht manchmal früher fertig. Aber sozusagen das Arbeitstempo ist auch ähnlich wie in Deutschland wahrscheinlich recht hoch gewesen.
Ja. Aber dann halt auch für die Kernaufgaben, ne? Weil genau, ich meine, 50 Stunden radiologische Kernaufgaben übernehmen ist das eine, aber wenn du davon 5 Stunden damit beschäftigt bist, irgendwelche dementen Leute aufklären zu müssen, wo du nicht weißt, wer jetzt der Ansprechpartner ist oder noch Pornülen legen musst bei jemand mit einem desolaten Venenstatus, sind ja Zeitfresser, die dich am Ende nicht von dem Befunden des CTs, was danach läuft, entbindet. Das heißt, im Endeffekt würde ich jetzt mal im Subtext raushören, dass du es wahrscheinlich etwas positiver in der Schweiz bewerten würdest. Weil ich meine,
vom Gefühl her schon.
Klar, wenn man 50 Stunden ist trotzdem eine hohe Arbeitsbelastung, so ist es nicht, aber 50 Stunden Kernarbeit und du hast ja auch bist planbarer. Als wenn du sagst, ja, ich habe 40 Stunden auf dem Papier in Deutschland, arbeite aber auch 50 Stunden und manchmal dienstags bin ich bis 18 Uhr da und mittwochs darf ich nur bis 15 Uhr und dann ist es, sag ich mal, auch nicht planbar am Ende des Tages.
Das ist so, ja.
Ja. Kriegst du was mit in Bezug auf Personalmangel? Ich meine, das ist natürlich eine Fachklinik jetzt, wo du bist, das heißt, und eine gute Fachklinik, die ja auch renommiert ist. Wahrscheinlich wird es ja jetzt nicht so viel Personalmangel geben, aber generell kriegt man was mit in der Schweiz, was Personalmangel anbelangt.
Ich glaube jetzt, was die Ärzte angeht, gab es da jetzt keinen Personalmangel, so was ich mitgekriegt habe. Ich glaube, von RFP-Seite aus oder von MTRA-Seite gab es schon eine Zeit lang, wo es etwas enger war sozusagen, als ich jetzt zuletzt da war, also jetzt in diesem Jahr, gab es den Mangel nicht mehr. Da war die Personalsituation eigentlich gut, aber es gab auch dort, glaube ich, Phasen, wo mal ein Gerät gesperrt werden musste, wo dann halt sozusagen schon die Besetzung eher dünn war. Ne? Aber insgesamt ist es, glaube ich, noch so, dass immer genügend Leute geplant sind, dass auch wenn mal Ausfälle da sind, dass die Arbeitsbelastung nicht überproportional hoch ist. Also man hatte nicht das Gefühl, dass die Leute jetzt so auf dem Zahnfleisch gehen, wie man das vielleicht irgendwie manchmal so kennt, wie in einer Station oder sowas in Deutschland. Gut, das ist jetzt auch keine Pflege gewesen natürlich, ne? Sondern die RFPs übernehmen ja andere Aufgaben. Aber es ist nicht so desolat gewesen zum Teil, wie man das so von den Stationen gehört hat. Also eigentlich immer noch ausreichend gut, aber auch, wie gesagt, zusammenfassend kann man sagen, es gab schon Phasen, wo es mal schon etwas angespannter war von der Personalsituation,
Also es ist jetzt nicht nur die rosa-rote Schweizer Brille.
Nee, genau. Auch da gibt's Probleme definitiv. Das ist natürlich, hängt da natürlich auch mit der Struktur zusammen. Es gibt immer RFPs, die haben dann natürlich in der Praxis andere, vielleicht etwas kürzere Arbeitszeiten und genau, auch das Gehalt unterscheidet sich dann auch zum Teil von Klinik zu Klinik, von Praxis zu Praxis. Und da gibt es immer dann meistens auch dann persönliche Gründe, warum die Leute dann nochmal gehen und wechseln. Und ich glaube, beim Balgris gab es dann mal eine Phase, wo dann halt einfach mehrere Leute gleichzeitig gegangen sind. Und dann gibt es da halt einfach mal kurzzeitig einen Engpass. Aber alles noch so kompensiert, mehr oder weniger. Und wir hatten, glaube ich, nie die Situation, dass mal solche Honorarkräfte irgendwie anfangen mussten oder irgendwelche Zeitarbeitsfirmen, sondern es waren immer alles Festangestellte, die da waren bei uns,
Und sind noch andere Deutsche da? Auch, also jetzt einfach, das habe ich jetzt nicht im Skript, haben wir jetzt nicht im Skript stehen, aber gibt es andere, sag ich mal, ausländische Kräfte, die noch bei euch arbeiten oder seid ihr sonst alles Schweizer und du bist der einzige Indianer aus Deutschland?
Nee, ist ziemlich international, ne? Also von ärztlicher Seite aus, viele kommen natürlich aus Deutschland, das hat man ja auch vielleicht schon mal gehört, ne, dass viele Ärzte aus Deutschland in die Schweiz gehen, aber auch Leute aus Österreich, aus Ungarn arbeiten bei uns, natürlich auch die Schweizer, aber es ist relativ gemischt, würde ich sagen.
Ja.
Und von RFP-Seite aus, würde ich sagen, auch da sind der Hauptteil wahrscheinlich Schweizer. Und aber auch dann da wieder die größte Zuwanderergruppe sind wahrscheinlich wieder die Deutschen. Ist auch da wieder gemischt, ne? Aber insgesamt, glaube ich, ziemlich homogenes Team. Und ich habe schon das Gefühl, dass alle so gut reinpassen sozusagen in die Gruppe.
Okay.
Mehr oder weniger. Also es gibt jetzt nicht so eine extreme Grüppchenbildung von nur nur den Deutschen und nur den, genau, ja, nur den Österreichern, ja, oder sowas, ne, sondern das ist alles ziemlich, alle sind ziemlich gut integriert und, okay, so, ja.
Auch sowas ist ja ein Zeichen dafür, eine Zufriedenheit im Endeffekt, wenn eine Integration in ein anderes System gut funktioniert.
Ja.
Jetzt hat man ja schon das Gefühl, dass, glaube ich, in, auf den Ebenen, sag ich mal, die du kennengelernt hast, die Zufriedenheit schon groß ist, weil sonst würden die Leute ja auch alle wieder zurückgehen. Und siehst du denn noch Vorteile vom deutschen System, sag ich mal, oder sagst, da hat das deutsche System vielleicht dem schweizerischen gegenüber einen Vorteil? Oder sagst du, prinzipiell würdest du aus deiner Perspektive sagen, dass eigentlich, wenn auch nicht perfekt natürlich, aber in den Ebenen, die du kennengelernt hast, eher in der Schweiz tendenziell durch die Bank weg besser ist?
Ja, ich glaube, das ist immer eine persönliche Entscheidung am Ende, warum man sozusagen vielleicht das Land wechselt, ja, auch. Meistens sind es, glaube ich, irgendwelche Zufälle. Bei mir war es auch so ein bisschen Zufall, dass ich, ja, in die Schweiz gewechselt bin. Also ich habe das relativ, per Zufall einfach, ja, durch einen Kollegen damals gesehen, ja, eine Stellenausschreibung damals in der Forschung. Und ich glaube, wenn ich jetzt überlegen müsste, was für Vorteile es im deutschen System gibt gegenüber dem Schweizer System, dann ist das, glaube ich, schwierig zu sagen. Also ich habe das Gefühl, zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt von der Ausbildung her, innerhalb meiner Facharztausbildung, ja, ich habe das ja größtenteils in Deutschland gemacht. Und da muss ich sagen, da fand ich's nicht besser. Da fand ich sozusagen das System in der Schweiz deutlich besser, weil es elektronisch dokumentiert werden muss zum Teil und es wirklich etwas strenger gehandhabt wird als, ja, bei uns. Also so jetzt ad hoc fällt mir jetzt tatsächlich kein Vorteil ein, glaube ich, den es jetzt in Deutschland besser gibt. Aber es ist nur meine persönliche Meinung,
ja,
natürlich.
Ist ja okay.
Wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen länger darüber nachdenken würde. Würde mir wahrscheinlich auch was einfallen und wahrscheinlich gibt es auch den einen oder anderen Zuhörer, dem jetzt sofort was einfällt.
Klar, die ganzen Schweizer, die zuhören und sagen, ja,
genau,
das ist doch ganz klar besser, die Lebensmittelpreise sind geringer in Deutschland.
Aha.
Nein.
Oder meinst du allgemein?
Nein, das ist ein Scherz. Ja. Nein, ich meine schon das medizinische System.
Ja. Ja.
So, du hast jetzt nochmal kurz gesagt, elektronische Dokumentation im Rahmen der Weiterbildung, was uns ja natürlich alle immer noch interessiert, weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, aber wir wollen es zumindest noch kurz anreißen, ist ja immer die Digitalisierung. Wir reden ja in Deutschland immer davon, was alles nicht funktioniert digital und gerade was Befunde anbelangt, was ja auch für einen Radiologen, glaube ich, eine Rolle spielt am Ende des Tages. Mhm. Wie ist es bei euch? Also seid ihr da so weit, dass ihr sagt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein MRT befundet, dass der Hausarzt oder der niedergelassene Kollege, der das MRT vielleicht auch sehen will oder den Befund braucht, dass das digital zukommt, oder macht ihr es auch noch oldschool, dass der Befund ausgedrückt wird, MRT auf CD und dann ab dafür, egal ob die Schnittstelle passt oder nicht?
Nee, ich glaube, das ist schon eigentlich relativ gut geregelt. Im Endeffekt ist es so, also das Erste, was mir aufgefallen ist, in meiner alten Klinik gab es zum Teil noch Anforderungen aus Papier tatsächlich, ja, also was ja wirklich so,
klar,
gefühlt wirklich so eigentlich schon seit 30 Jahren bräuchte man das eigentlich nicht mehr so gefühlt, ne? Aber das ist mir aufgefallen, dass das alles elektronisch natürlich, ja, läuft, dass die Anforderungen nicht mehr auf Papier sind. Und externe Untersuchungen werden alle eigentlich bei uns in das Bildarchivierungssystem eingespeichert. Das ist kein Problem. Es gibt zum Beispiel auch bei uns, gibt es dann in der Klinik, kriegt jeder Patient dann, wenn er von extern kommt, ja, einen Link, wo er auf seine eigenen Bilder zugreifen kann, die der Orthopäde dann noch ohne Probleme aufmachen kann.
Ja.
Es gibt so gesehen keine DVDs mehr, sondern, ja, das ist alles browserbasiert, also, ja, auch ziemlich digital. Fax gibt es sowieso nicht. Und ich glaube, das müsste ich jetzt auch tatsächlich nochmal nachschauen, aber es gibt keinen, der Datenschutz ist anders. Also ich glaube, es fällt tatsächlich leichter, für verschiedene Behandler sozusagen Patientendaten einfach so nachzuschauen.
Okay. Und also die Hürden vom System sind auch nicht so hoch.
Genau, also ich glaube, dass das schon deutlich besser ist. Also ich hatte das Gefühl, in Deutschland war es schon sehr, sehr kompliziert zum Teil, oder es konnten irgendwelche Daten nicht aus den und den Gründen eingelesen werden. Und wenn mal irgendwie Daten rübergeschickt wurden von anderen Kliniken oder sowas, ja, war das immer mit einem extremst hohen Aufwand, ja, verbunden, ja, und extrem kompliziert. Und da habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen leichter geht. Also bei uns gibt es zum Beispiel auch, wenn wir beispielsweise, jetzt nur ein Beispiel, ja, wenn man jetzt eine Tumornachbehandlung MRT macht und man hat sozusagen, will Voraufnahmen haben, ja, dann kann man bei uns einfach, gibt es eine Beauftragte bei uns in der Abteilung im Sekretariat, die sozusagen dann bei der jeweiligen Praxis anruft und dann die Voraufnahmen sozusagen anfordert.
Ja.
Und die sind innerhalb von wenigen Stunden dann immer da.
Okay.
Ja, also
und die werden
eigentlich
digital
von der,
zugeschickt.
Die werden dann digital zugeschickt, automatisch eingespielt und so weiter. Und das funktioniert total gut einfach. Okay. Also das muss man schon sagen. Das war immer in Berlin, da hattest du eigentlich keine Chance sozusagen. Ne? Wenn du dann irgendwie, erstens musst du dich irgendwie selber drum kümmern.
Klar.
Und dann haben die Praxen das auch dann zum Teil einfach nicht verschickt. So, die haben gesagt, es geht nicht, wir können ihnen nicht die Daten geben, wir kennen sie nicht oder was weiß ich. Keine Ahnung. Irgendwie den einen oder anderen Grund gab es dann halt immer.
Wir müssen jetzt einen Fahrradkurier schicken, der jetzt die DVD vorbeibringt. Das machen wir bestimmt.
Ja, genau.
Oder
ja,
was machen Sie die Untersuchung doch einfach nochmal.
Ja, genau. Also es ist zum Teil wirklich ziemlich kompliziert gewesen und da war das jetzt immer noch relativ gut. Also ich würde schon sagen, dass es ziemlich digital ist alles. Kann jetzt natürlich nicht von Stationsarbeit oder sowas reden. Weißt du, dass sie auch, die Orthopäden laufen alle mit Laptops da rum, also da wird auch nicht mehr viel auf Papier gemacht wahrscheinlich. Aber ja.
Und die Hardware vor Ort, also weil man, was ja auch immer so kritisiert wird, ist ja, selbst wenn was digital ist in Deutschland oder digitalisiert wird, ist meistens dann noch umständlicher als vorher oder weil der Computer zu langsam ist. Ich meine, das ist natürlich auch wahrscheinlich jetzt wieder ein schlechtes Beispiel, weil ihr in der Fachklinik seid und wahrscheinlich auch ganz gut situiert da sitzt und wahrscheinlich gute Voraussetzungen habt, aber vielleicht liege ich auch falsch. Also würdest du sagen, auch weil die Systeme laufen flüssig und sonst sind ja immer Sachen, die kritisiert werden.
Ja, das ist, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Das ist alles super. Also ich glaube, sowohl von der Hardware, sagen wir, von der Bildgebung haben wir super Geräte, als auch sozusagen für die Befundung funktioniert alles immer wahnsinnig gut. Wir haben einen guten IT-Support, der niederschwellig eigentlich gut erreichbar ist. So gesehen kann man sich da überhaupt nicht beschweren. Also das ist alles super, auch für die, sage ich mal, für den Komfort. Also als Radiologe sitzt du ja viel zum Beispiel. Ja. Es gibt höhenverstellbare Schreibtische, alles gute Stühle, die nicht total ausgeleiert sind und sowas. Also das ist auch, passt eigentlich auch alles ziemlich gut.
Also wie in Deutschland.
Ja, genau. das Ding ist halt, ich weiß noch, als ich angefangen habe in Deutschland und angefangen habe in der Schweiz, wenn du irgendwo neu hinkommst, bist du ja immer erstmal ein bisschen überfordert. Ja. Und da war das halt wirklich am Ballgrist alles super strukturiert und hat wahnsinnig gut funktioniert. Also du kriegst halt direkt ein Telefon, du kriegst halt direkt sozusagen ein Badge am gleichen Tag noch, Kittel, alles Mögliche, es funktioniert alles und du bist sofort einsatzbereit. Und weißt du noch, dass ich in Deutschland habe ich 1,5 Jahre auf mein Telefon gewartet, weil es halt irgendwie keins frei war oder was weiß ich.
Ja,
und das hat alles wochenlang gedauert und du musstest für alles musstest du an verschiedene Orte rennen, 1000 Unterschriften einholen, war super kompliziert. Und da ist es schon alles sehr, sehr viel organisierter, habe ich so das Gefühl.
Ja. Okay, vielleicht abschließend noch eine Frage, weil wir wollen ja immer versuchen, auch was Positives mitzunehmen. Wir wollen ja nicht nur sagen, also klar, es ist viel große Baustelle noch in Deutschland, man muss, glaube ich, viel verbessern. Aber gibt's was, wo du sagst, da könnte man am schnellsten vielleicht auch in dem Bereich, wo du bist, in Deutschland was verbessern, ohne dass man jetzt das Rad neu erfinden muss? Also gerade im Hinblick auf vielleicht Vernetzung, weil ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch gerade für das Arbeiten als Radiologe das Wichtigste. Also dass man einfach, weil das ist ja wirklich so, ne, dass es vorhanden ist, dass einfach die Bilder hin und her geschickt werden können ohne Probleme, das ist ja das Wichtigste von allem, weil der Befund am Ende, den hast du vielleicht noch, das ist aber eher immer Interpretation auch. Also zwei Radiologen schreiben ja im schlimmsten Fall zwei komplett unterschiedliche Befunde für das gleiche Bild und der Orthopäde sieht es nochmal anders. Ja? Und das ist ja aber was, wenn du die Bilder hast, kann man es ja noch in Anführungszeichen zumindest objektivieren.
Ja, also ich glaube, was halt eben wichtig ist, dass man Bürokratie abbaut.
Ja.
Bei vielen Sachen, glaube ich, spielt das eine Rolle und das ist wirklich ein absoluter Zeitfresser. Man müsste halt wahrscheinlich auch irgendwie so die Aufgabenspektren sozusagen einfach nochmal neu definieren oder das Ganze so ein bisschen reformieren. Ja. Das ist halt, wie gesagt, dem Pflegepersonal oder den MTAs, dem RFPs mehr Kompetenzen zugesprochen werden, einfach um den Beruf einerseits attraktiver zu machen, andererseits natürlich die Ärzte so ein bisschen zu entlasten. Ich glaube, viele Sachen kann man wahrscheinlich auch einfach gar nicht so beeinflussen. Ich hatte schon das Gefühl, dass viele Leute zufrieden waren in Berlin, aber dass es halt auch viele Leute gab, die sozusagen etwas frustriert waren. Und ja, ich glaube, man müsste halt wahrscheinlich so ein bisschen generell einfach viel so grundlegende Sachen wahrscheinlich irgendwie ändern, damit sozusagen sich die Zufriedenheit verbessert sozusagen.
Sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute zu Gast warst im Podcast. Wir wünschen dir auch vom gesamten Podcast-Team natürlich eine gute Zeit über dem großen Teich und vielleicht hören wir uns ja danach über das nächste Gesundheitssystem wieder.
Dankeschön.
Alles klar.
Wie hat's dir gefallen, Julia?
Sehr gut. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das angeregte Gespräch und sehr informative Gespräch vor allem. Da bekommt man ja schon fast wieder ein bisschen Sehnsucht in die Klinik, wenn man sowas hört.
Ja.
Wie es auch laufen kann.
Das stimmt. Was können wir davon jetzt ableiten? Was können wir mit nach Hause nehmen?
Also ich würde sagen, auf der einen Seite haben wir auf jeden Fall gehört, vor allem eingangs, dass das Schweizer Gesundheitssystem und deren Reformen dem deutschen gar nicht so unähnlich sind, aber sie uns natürlich doch einige Jahre und einige Schritte voraus sind.
Was mir persönlich aufgefallen ist und was Adrian ja auch ganz gut erläutert hat, dass wir einfach, glaube ich, eine bessere Gatekeeper-Funktion in der Schweiz haben durch diese Franchise und auf der anderen Seite auch einfach eine oder weniger Zweiklassenmedizin, das auch einfach ein bisschen unkomplizierter ist, wenn man weiß, es werden per se erstmal alle gleich behandelt und man weiß auch schon vorher, ja okay, wenn ich jetzt mit dem Husten zum Arzt gehe, muss ich ja 250 Euro erstmal zahlen oder Franken. Gut, das ist ja, kann man halt wie gesagt selber wählen und dann auch entsprechend an die soziale Stellung oder das, was man bezahlen kann, halt anpassen.
Speziell auf den Krankenhausalltag bezogen, ist mir halt jetzt auch im Interview vor allem aufgefallen, dass es einfach schon sinnvoll ist, glaube ich, auch mal Stellen zu schaffen an der einen oder anderen Stelle, gerade für so Übergänge mit Digitalisierung, wo man ja auch merkt, dass es den Arbeitsalltag, den Arbeitsfluss und vor allem auch die Zufriedenheit und Wertschätzung zum Beispiel von Ärzten einfach verbessert, wenn man weiß, dass man da Unterstützung hat im Sinne von Informationen besorgen, vielleicht auch solche Tätigkeiten wie Braunmühlen legen oder Aufklärung zu machen, dass man sich das auch einfach teilen kann.
Ja, besonders, ich finde, man muss sowas halt, man darf es ja nicht als eine Belastung einer anderen Arbeitsgruppe sehen, sondern muss es ja eher als eine Aufwertung einer anderen Arbeitsgruppe sehen, weil ich meine, Aufklärung ist ja schon was Wichtiges. Es ist jetzt nicht Pillepalle, sag ich mal, Arsch abwischen, und das auch wichtig ist natürlich. Aber du weißt, was ich meine, sondern das ist eine Tätigkeit, die ja auch einfach sagt, das ist eine kompetente Person, die das durchführen muss. Ja. Und wenn wir der das Vertrauen schenken, dann ist es ja auch gut, dieser Berufsgruppe. Und damit werten wir ja auch Leute einfach auf. Und wenn wir sie dann noch, korrekt bezahlen und geregelte Arbeitszeiten haben, dann ist das ja auch eine Form der Wertschätzung am Ende des Tages.
Und vielleicht eine Sache auch noch, was ich auch bis zum heutigen Tage einfach nicht nachvollziehen kann. Egal, ob man im Praktikum ist oder als Arzt irgendwo neu anfängt, was ja Adrian auch gemeint hatte. Dieses immer auftretende Problem, dass man bei Arbeitsbeginn einfach seinen Kram nicht hat. Ne?
Ja,
also Zugänge fürs Computerprogramm, Schlüssel, Telefon. Ne? Eine Freundin hat auch jetzt letztens wieder angefangen, ne? wo es dann auch hieß, ja, muss ich ja selber drum kümmern. Und dann so, ich habe noch nicht mal den Zugang dafür, um mich selber
drum kümmern zu können.
Ja. So, wie soll es funktionieren? Naja, könnte ich mich aufregen.
Ja, aber das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, der ja so ein bisschen auch daran anschließt. Und zwar ist ja einfach der, ich glaube, wo wir einfach besser werden müssen in Deutschland, wo der Fokus, glaube ich, auch drauf liegen muss, weil ich glaube, da können wir am meisten Fortschritt noch machen, wo wir am schnellsten was ändern, ist der Fokus auf Digitalisierung. Weil im Endeffekt können hierdurch halt alle Player im Gesundheitssystem entlastet werden und auch man kann einfach auch Kosten einsparen. Keine unnötigen Doppeluntersuchungen oder weniger zumindest Doppeluntersuchungen, wenn man eine funktionierende Patientenakte hat, wenn man eine funktionierende Schnittstelle hat für Bildgebung, was wir auch in der Schweiz gesehen haben. Ich meine ganz ehrlich, wir müssen halt wie gesagt hier fünfmal hin und erstmal Nummern raussuchen, fünfmal hin und her faxen. Da wird es angefragt, wird dann einfach geschickt und ist eine halbe Stunde da und auch sicher da. Bei uns ist ja so, wir müssen irgendwas anfordern und da müssen wir noch zehnmal überprüfen, ob das überhaupt angekommen ist, ob das geschickt wurde, ob das richtig eingespielt wurde und so weiter und so fort.
Ob man es überhaupt darf, da muss der Patient ja noch aufgeklärt werden und auch nochmal unterschreiben, dass das
genau. Oder die Praxis, wo man anruft, sagt schon, ja, aus Datenschutzgründen dürfen wir ihnen gar keine Auskunft geben, sie könnten ja sonst wer sein, der da anruft. Nee, aber ich finde, das sind so Sachen, da, wenn man da ein bisschen mehr Tempo reinkriegt, glaube ich, kann man da echt viel verbessern
voll.
Und glaube ich auch merklich. Also wenn man wirklich mal zwei Schritte nach vorne macht, ohne fünf Schritte zurück zu machen, bevor man einen nach vorne macht.
Ist so, ja. Genau. Und was natürlich auch immer noch ein Traum ist, eine korrekte Bezahlung und geregelte Arbeitszeiten. Ich glaube, das ist schon echt einer der größten Punkte, warum ich verstehen kann, dass Leute als Ärztin oder Arzt in die Schweiz rübergehen.
Ja, wenn wir gucken, wie oft wir schon auf unsere Abrechnung gucken mussten oder was verbessern mussten und ihr da draußen wahrscheinlich auch, da kommt einem erst Kotzen.
Ey, ich schwöre bei Gott, auch jetzt wieder, ne?
Ja.
3 Monate in der Praxis. Da dachte ich auch, das war wirklich meine größte Hoffnung.
Ja,
da dachte ich mir, da habe ich ja noch nicht mal Dienste, ne?
Ja.
Gut, okay, ich habe die Krankenversicherung nochmal gewechselt, aber trotzdem, 3-mal in Folge falsch. 3-mal.
Ja. Ja, da könnte man kotzen. Naja. Aber wir wollen doch am Ende des Tages uns jetzt von dem positiven Schweiz-Vibe eher hoch als runterziehen lassen und gucken uns jetzt zum Abschied nochmal was ganz Besonderes an.
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro.
So, dann bleiben wir an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz im Schweiz-Vibe hängen und lass uns nochmal ein bisschen von der dort herrschenden Sprache inspirieren. Schweizerdeutsch, es ist doch ganz anders, als ich dachte. Ich bin dann ja immer so ein bisschen auf Forschung gegangen und habe mir gedacht, okay, was sind denn eigentlich so Ausdrücke, die man so gängigerweise benutzt in der Schweiz? Und ich persönlich war noch nie da. Ich glaube, einmal irgendwie mit dem Auto durchgefahren. Echt? Oder irgendwie so. Ja, aber ich war noch nie in der Schweiz, ja. Im Gegensatz zu dir.
War schon in Zürich und in Basel.
Ja, sehr gut. Deswegen, vielleicht kennst du ja die ein oder anderen Wörter, über die ich gestolpert bin, wo ich mir noch dachte, WTF, wie kann man so reden?
Dann.
Steigen wir mal ein.
Ja.
Also, vielleicht ein einfacher Anfang wäre Peterli. Was ist das?
Peterli. Das ist der andere Ausdruck für das Spiel Schwarzer Peter.
Nein,
Petersilie.
Ja, sehr gut. Siehst du? Sehr gut, okay. Dann habe ich einmal das Wort gefunden, Löli.
Das ist der Löffel.
Nein, das ist der Dummkopf.
Ah, ja.
Du bist ein Löli.
Sehr gut.
Ja. Genau. Dann geht's weiter. Was ist, okay, das kriegst du hin. Ein Apero.
Ja, das ist Aperitif.
Sehr gut. Dachte ich mir, können wir wieder mal ein bisschen mehr in den Sprachgebrauch übernehmen. Und den Apero trinkt man in der Beiz.
Ja, in der Bar.
Kneipe, genau. Ja. Wenn du von der Bürz kommst.
Von der Arbeit.
Sehr gut, wusstest du das?
Nein.
Oder war jetzt wegen meinem
tollen... Da ist
tollen...
ein Zusammenhang.
Ja, okay. Und zum Anstößen nimmt man noch ein Küppli.
Das ist ein Sektglas.
Ja.
Ja, du hast...
Weil ich so gut... Okay.
So gut aufgelegt.
Okay, dann vielleicht nochmal ohne auflegen. Dann nehmen wir noch einmal glatt.
Glatt.
Mit Wer ist K glatt? Oder nee, wie glatt wie ausrutschen.
Das ist jemand, der ein Schleimer ist.
Nee, jemand, der lustig ist.
Achso, sehr gut. Also wir sind glatt.
Wir sind ganz schön glatt. Und dann warte, ich schaue noch mal kurz durch. Noch ein letztes. Was sind die Putschautos?
Putschautos? Mhm. Die Autoscooter.
Sehr gut. Schön, Felix. Du hast ja doch einiges aufgeschnappt in deinen
zwei
Berufen.
Na gut, oder du bist halt schlecht.
Ich bin ganz schlecht. Ich habe überhaupt nicht. Guck mal, ein Stutz ist eine Franken übrigens.
Okay, aber jetzt
und das wollte ich auch nochmal sagen. Nach, du hast ja die.
Das wirklich Rappen heißt,
ja, vor allem Rappen sind doch Pferde, dachte ich, oder?
Ja, ich dachte, das wäre auch der kleine Dollar in der Schweiz.
Oh, guck mal, aber ganz, ganz irritierend. Weißt du, was ein Schoppen ist?
Ein Rappen ist die Kleinmünze, habe ich recht.
Ah, ja, okay.
Gehabt.
Aber weißt du, was ein Schoppen ist?
Schoppen? Ein Schoppenpetzen in Hessen ist doch ein Glas. Gut.
Ja, aber da würdest du was ganz anderes bestellen in der Schweiz, nämlich eine Milchflasche.
Ach so.
Also da müsst ihr aufpassen, Leute.
Das wollen wir nicht.
Keine Schoppen bestellen.
Nee.
Und nicht zu viel schloten.
Rauchen.
Ja.
Sehr gut.
Sehr gut, das kriegt man
hin. Hat der Papa früher auch gesagt.
Ich rauche wie ein Schlot, kennt man
ja
immer nur.
Ja, aber das ist ja quasi das,
naja.
Das Nomen des Verbs.
Du bist halt mal wieder schnusig drauf heute.
Was ist das?
Niedlich.
Niedlich, sehr gut.
Schnusig.
Was Schnusiges haben wir ja auch am Wochenende noch von der Schweiz gehört, nämlich beim Eurovision Song Contest, den wir jetzt hier noch kurz als Outro pushen wollen. Die Österreicher haben ja gewonnen, da hat sich die Gabi auch sehr gefreut und wir freuen uns ja dann am besten auch nächstes Jahr dann vielleicht beim Eurovision Song Contest für euch vor Ort zu sein und live zu berichten vom Podcast, wenn das in Wien sein sollte. Ansonsten werden wir mal sehen, wo das ausgetragen wird. Auf jeden Fall hat die Schweiz auch auf den vorderen Plätzen wieder gefinisht in Basel mit dem Lied Voyage von Zoe May. Während ich das Lied anmache, kann euch die Julia nochmal kurz sagen, wann es weitergeht und was wie ihr uns erreichen könnt. Und ich bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit und wünsche euch eine schöne Woche bzw. zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal.
Von mir auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr zu der heutigen Folge oder auch zu der letzten Folge nachschauen möchtet, findet ihr immer interessante Posts auch von uns bei Instagram, bei AMS-Podcast. Für Ideen, Wünsche, Anregungen gerne auch immer per E-Mail an aufmessersschneidepodcast@gmail.com. Liken nicht vergessen, gerne noch ein paar Sterne hinterlassen, je nachdem, wie ihr uns anhört. Und dann geht's am 12.06. mit einer nächsten spannenden Folge weiter. Und damit... Tschüss und gute Reise, wohin auch immer ihr euch gerade befindet. Tu comprendras un jour que les fleurs sont plus belles quand tu les arroses. Tu m'as coupé tellement de fois.
marche avec toi. Laisse-moi t'aimer, même si tu m'aimes pas. Je vais me noyer dans tes larmes. Je vais partager tant.